Grüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Freuen uns, dass Sie mit uns zusammen auf Gottes Wort hören möchten. Wir begrüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Lukas 10. Wer euch hört, der hört mich, sagt Jesus. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ein wunderbares Wort, wenn wir bedenken, wie eins Jesus sich mit uns sieht. Zunächst ein paar Abkündigungen. Die nächste Bibelstunde nächsten Sonntag wird Schwester Anne Rentschler halten und es wird der Eidlinger Chor singen. Da freuen wir uns schon drauf. Und im Anschluss an dieser Bibelstunde am Ausgang dürfen sich alle die, die im Juni Geburtstag haben oder hatten, einen kleinen Gruß mitnehmen. Mai und Juni Geburtstagskinder. Wunderbar. Wer euch hört, der hört mich. So verbunden ist Jesus mit uns. Und er ist so verbunden mit uns, dass ihm auch das Kleinste nicht zu klein ist, um sich nicht darüber auch als Herr zu erweisen und für uns zu sorgen. Selbst in der Sommerglut und Mittagsschwüle, so heißt es in einem Lied. Und ich dachte, das ist ein schönes Lied, in dem wir uns erinnern, dass er für uns ist, auch in den kleinen Dingen des Alltags und uns liebt. Wir singen. Der Wochenpsalm für diese Woche ist der Psalm 34, ein Lob- und Dankpsalm, der aber auch einen Einblick gibt, wie viel Nöte David hatte und wie er sich immer wieder durchrang zum Lob, zum Schauen auf seinen Gott. Wir beten miteinander diese Verse. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr erlöst das Leben derer, die ihm dienen, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. So viel Güte, so viel Freundlichkeit, wenn wir zu ihm rufen, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Da habe ich an das Lied denken müssen, welch ein Freund ist unser Jesus. Das singen wir.
Dank, Schwester Renate. Ich habe mich schon an den Liedern jetzt sehr gefreut und Sie vielleicht auch. Ja, ich bin froh, dass ich heute hier sein darf und ich bin dankbar, dass die Kirche so freundlich kühler ist als draußen. Ist doch nett von ihr. Und ich würde dann gerne beten zum Anfang. Danke, lieber Herr. Danke, dass wir diese Zeit jetzt miteinander haben und dass es vor allem eine Zeit mit dir sein kann. Und darauf leg du deinen Segen, Herr, auch auf dein Wort. Herr, wir können es nicht machen, dass dein Wort etwas ausrichtet bei uns, aber wir dürfen dich darum bitten, Herr. Und darum ist es mir jetzt auch entsprechend des Wochenspruches so wichtig, dass nicht vor allem ich gehört werde, sondern dass du jetzt gehört wirst. Danke, lieber Herr, und dass du so dein Wort jetzt sagen kannst und deutlich machen kannst, dass es für jeden von uns eine Hilfe wird zum Weitergehen. Und danke für deine Gegenwart und danke für dein Wort. Amen. Was würden Sie wohl antworten auf die Frage, welches der größte Fehler ist, den wir einem Menschen gegenüber machen können? Könnte man jetzt natürlich mancherlei meinen und denken und hat vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht. Jemand hat diese Frage so beantwortet: Nicht das ist das Schlimmste, wenn wir den anderen hassen. Ist natürlich auch ein ganz starkes Wort. Wenn wir den anderen hassen, sondern wenn wir ihm gegenüber sehr gleichgültig sind. Es ist eine Unmenschlichkeit zu sagen und zu leben, was geht mich das an? Das ist eine härtere Aussage als ein Wort der Ablehnung. Warum beginne ich damit? Sie werden es vielleicht nachher entdecken. Seine Heimat war Jerusalem, die Hauptstadt von Juda, aber er lebte in der Hauptstadt von Persien, in Susa. Vielleicht lebte er da so ähnlich wie ein anderer vor ihm in der Fremde gelebt hat. Daniel war ja auch fern von der Heimat in Babylon und er schaute täglich betend in die Richtung, in der er Jerusalem wusste. Und weil Jerusalem auch für Nehemia wichtig war, ohne dass er es gekannt hat. Darum war der Besuch, der eines Tages aus Jerusalem kam, etwas ganz Besonderes für Nehemia. Denn die Besucher brachten Nachrichten. Nachrichten aus dem Ort, den Nehemia noch nie gesehen hatte, der aber wichtig war für ihn. Heimat einfach. Und aus den Schriften und vom Erzählen der Alten während der langen Gefangenschaft in Babylon wusste Nehemia viel von dem Volk, zu dem er gehörte und zu dem er gerne gehörte und von dem Gott, der dieses Volk zu seinem Volk erwählt hatte und der es dann führte durch eine lange, lange Zeit. Gott war nicht ein ferner Gott für den Nehemia. Oder nur der Gott seiner Vorfahren. Gott war Nehemias Gott. Dass er ihn nicht nur vom Hören sagen kannte, sondern mit ihm lebte, das wird im ganzen Buch Nehemia und vor allem im ersten Kapitel deutlich. Und um das erste Kapitel geht es jetzt in dieser Bibelstunde. Und da lese ich zuerst die Verse 1 bis 3. Nehemia 1, 1 bis 3. Ich lese es nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Da habe ich erst noch ein wenig gekämpft, weil ich sonst eigentlich sehr für die Luther-Übersetzung bin. Aber heute mache ich es jetzt mal so, dass ich diese Übersetzung nehme. Danke, Schwester Renate. 1 bis 3 im ersten Kapitel. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien. Im Monat Kislev hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Und ich fragte, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Und sie berichteten die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Und von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Nachrichten. Nachrichten aus der Heimat. Nachrichten, die keine guten Nachrichten waren. Nehemia wusste, dass die Wegführung nach Babylon und die 70 Jahre der Gefangenschaft das Gericht Gottes über sein Volk gewesen waren. Gott hatte sehr lange zur Umkehr gerufen durch die Propheten. Die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft war dann Gottes Antwort gewesen auf den Ungehorsam seines Volkes. Inzwischen war die Zeit der Gefangenschaft vorbei, diese 70 Jahre. Und dem persischen König, der nun die Macht hatte, war es zu verdanken, dass jeder dann zurückkehren konnte, der das wollte. Nun, dass Nehemia nicht zurückgekehrt ist, bedeutete nicht, dass er in seinem Herzen ein Perser geworden ist und kein Jude mehr sein wollte. Nein, gewiss nicht. Er gehörte von ganzem Herzen zu seinem Volk Juda, auch im fernen Persien. Aber nicht sein Volk und seine Heimat waren ihm das Wichtigste, obwohl sie sehr wichtig waren. Gott stand an erster Stelle. Und in Susa zu leben, das hat Nehemia gesehen als Platzanweisung Gottes. Aber nun war Besuch gekommen aus Jerusalem nach Susa. Diese Gelegenheit von Augenzeugen, etwas über die Heimat und besonders über Jerusalem zu erfahren, war eine seltene und darum eine ganz besondere Gelegenheit. Aber eben, es waren keine guten Nachrichten, die da kamen. Und es war Nehemia ja nicht egal, wie es dem Volk ging, seinem Volk. Die Mauern Jerusalems liegen noch so in Trümmern, wie in den Tagen, als Nebukadnezar sie zerstört hat. Das war eine Nachricht zum Erschrecken. Und wie der erschrockene Nehemia sich dann verhalten hat, welche Schritte er ging, das war für mich der Grund, dieses Kapitel zu wählen für diese Bibelstunde. Es ging ja nun immer wieder in meinen Bibelstunden um das Thema Gebet und ich habe drei Schritte entdeckt, die auch uns helfen können in Situationen, die schwer sind. Ich lese jetzt Vers 4. Also Nehemia war erschrocken über die Nachricht. Und dann heißt es da, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Eine Überschrift über den ersten Teil, viel Grund zum Trauern. Ein Mann weinte. Nehemia hatte es weit gebracht am persischen Königshof. Und da stellt Pastor Wilhelm Busch eine Frage. Wie kann ein solcher Mann weinen? Also ein Mann in dieser Stellung, wollte er damit vielleicht sagen. Aber er sagt dann auch, es sind Tränen, die ganz selten sind. Nehemia weint, weil Gottes Ehre geschändet ist. Er weint, weil Jerusalem so elend, so arm, so zerstört ist. Pastor Busch fragt dann, hat jemand von uns schon einmal geweint über die innere und äußere Armut der Gemeinde Jesu? Jerusalem ist ja im Alten Testament ein Abbild der neutestamentlichen Gemeinde Jesu, so sagt es ein Ausleger. Nun, von weinenden Männern erfahren wir an manchen Stellen in unserer Bibel. David hat vor Schmerz geweint, als er seinen Sohn Absalom verloren hatte. Der alte Jakob weinte vor Freude, als er Josef wiederfand. Petrus weinte in der Nacht des Verrates. Er weinte über sich selber, das war auch ein Weinen über Trümmer. Aber, sagt Pastor Busch, die seltensten Tränen sind die des Nehemia. Er weint um das Reich Gottes. Er weint um Gottes Ehre. Und wenn wir solche Tränen nicht kennen, sagt er, liegt das daran, dass uns wenig an Gottes Ehre und Gottes Reich liegt? Soweit Pastor Busch. Nehemia weinte über den Zustand von Jerusalem. Er trauerte sehr. So verbunden war er mit seinem Volk, mit der Heimat seines Volkes, vor allem mit Jerusalem. Nun, Nehemia hätte doch jetzt denken können, was geht mich das an? Bin weit weg. Jerusalem ist weit entfernt. Ich lebe mein Leben hier am persischen Hof und die in Jerusalem leben, die sollen doch endlich dafür sorgen, dass Neues wird. Das wäre diese Gleichgültigkeit gewesen, mit der ich vorhin eingestiegen bin. Gleichgültig dem anderen gegenüber. Aber Nehemia dachte ja nicht so. Was denken wir, wenn wir von Trümmern hören? Sehen wir sie? Ich wiederhole es noch einmal, das gilt für die Nöte, die wir in unseren Gemeinden sehen, in unserer Kirche, in unseren Gruppen, in unseren Gemeinschaften. Und Alan Redpath, der geht da noch weiter und fragt, und wie steht es mit den Mauern in unserem eigenen Leben? Gibt es statt Mauern Trümmer? Wie steht es mit der Mauer, die durch Gebet im geistlichen Leben aufgerichtet sein sollte? Und wie steht es mit dem Bibellesen, das so viel bewahrende Wirkung hat und Schutzmauer sein kann? Natürlich denken wir bei Mauern vielleicht zuerst und vor allem an Trennendes, eine Mauer dazwischen. Aber eine Mauer ist ja nicht nur etwas, was trennt. Sie ist Schutz, sie ist Schutzmauer und ein aufgerichtetes Zeichen. Und dann fragt er noch, wie steht es mit unserer Nachfolge? Ist sie ein aufgerichtetes Zeichen, das anderen zur Hilfe wird? Und wie steht es mit unserer Hingabe an den Herrn? Steht sie oder stand sie einmal und uns sind da Trümmer? Liegen diese Mauern in Trümmern bei uns? Wie sieht das wohl aus Gottes Sicht aus? Soweit Alan Redpath. Zurück zu Nehemia. Für ihn war klar, es muss in Jerusalem etwas geschehen, aber er war in Susa. Er fasste einen Entschluss, aber er wusste, dass ihm alles fehlte, diesen Entschluss hinauszuführen. Und was nützt ein Entschluss, wenn man ihn nicht umsetzen kann? Aber wir dürfen dann so zu Gott kommen, wie Nehemia dann zu ihm kam. Nichts habe ich zu bringen. Darum muss alles von dir kommen, Herr. Alles. Und ich denke, wenn die Hände leer sind, ganz leer, und die Erwartung auf unseren Herrn gerichtet ist, dann kann er beschenken. Und wir geben vielleicht manches Mal zu früh auf. Wir haben zwar Trümmer gesehen, wir sind traurig darüber, wir haben sie gesehen bei uns selber, in der Gemeinde, in unserer Gruppe und haben dann doch resigniert. Ich kann das nicht, andere können das besser. Nehemia hat nicht resigniert nach dieser Nachricht aus Jerusalem. Es blieb nicht bei seiner ersten Reaktion, also bei der Trauer und bei den Tränen. Sein zweiter Schritt, Nehemia wusste, beten ist jetzt dran. Und das ist meine zweite Überschrift, viel Grund zum Beten. Das erste war viel Grund zum Trauern, viel Grund zum Beten. Dazu lese ich nun die Verse 5 und von Vers 6 noch den Anfang. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erhältst allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Es wird nun ein längerer Abschnitt, der jetzt dran ist. Beten und Fasten, das war nun dran bei Nehemia. Das Fasten war den Juden nur einmal im Jahr geboten, am großen Versöhnungstag, vorgeschrieben, aber Nehemia fastete, betete nun einige Tage. Und in diesen Tagen wurde ihm klar, was für ihn dran war. Eben, die Trümmer zu beklagen, das war das eine. Aber eben nur das eine und noch zu wenig. Mauern mussten gebaut werden in Jerusalem. Was hilft uns das Beten? War einmal in einem Zeitungsabschnitt zu lesen. Und laut diesem Artikel hatten viele Erwachsene nichts gehalten vom Reden mit Gott. Hilft das Beten, war dann noch in diesem Artikel gefragt. Nehemia hätte diese Frage ganz klar beantwortet mit Ja. Und ich denke, wir auch. 12 Gebete finden wir im Buch Nehemia. Das Buch beginnt und endet auch mit Gebet. Nehemia war ein Beter. Und nun können wir in diesem Kapitel Wichtiges über das Gebet entdecken. Ich sagte schon, dass dieser zweite Teil mit der Überschrift Nehemia betet auch noch Unterpunkte hat. Nehemia beginnt mit Anbetung. Ja, nun hat er denn jetzt nichts Dringenderes zu sagen vor seinem Gott? Warum jetzt zuerst die Anbetung? Anbetung hilft, sich neu bewusst zu machen, wer der Gott ist, mit dem ich als Beter rede. Und da wäre nun vieles zu nennen, was bei der Anbetung genannt wird vor dem Herrn, worüber wir ihn anbeten, an was wir uns erinnern. Gottes Größe, seine Macht über alles, das wird dann neu bewusst und noch andere Dinge. Aber da ist mir nun ein kleiner Satz in Nehemias Anbetung wichtig geworden. Pfarrer Wilhelm Busch hat mich sozusagen darauf hingewiesen. Nehemia sagt in der Anbetung: Herr Gott, der da hält den Bund denen, die ihn lieben. Und Pastor Busch sagt, da spricht Nehemia in seinem Gebet aus, worin das geistliche Leben eines Christen besteht. Vielleicht staunen Sie jetzt, ich habe im ersten Moment auch gestaunt. Er sagt, das geistliche Leben eines Christen besteht in der Liebe zu Gott. Das klingt eigentlich einfach, klingt eigentlich selbstverständlich. So einfach und selbstverständlich, dass die große Gefahr besteht, dass wir gedankenlos darüber hinweglesen und gar nicht merken, dass wir an solchen Stellen mit solch einem Satz gefragt werden, wie es denn mit unserer Liebe zu Gott steht. Lieben wir Gott? Haben Sie ihn lieb? Habe ich ihn lieb? Lieben wir Gott von ganzem Herzen? Wir wissen viel über Gott. Wir haben den guten Willen, ihm zu dienen. Aber danach sind wir jetzt gar nicht gefragt, sondern nach unserer Liebe zu ihm. Wir können sie nicht selber produzieren. Aber das können wir. Wir können vor dem Herrn unsere Armut an Liebe nennen, wenn wir sie empfinden. Ich möchte dich mehr lieben, Herr. Wir können ihm unsere Armut an Liebe nennen und bekennen und wir können ihn bitten, Herr, entzünde meine Liebe an deiner großen Liebe zu mir. Lasst uns unsere erloschene Fackel am Feuer Gottes anzünden, so sagt es wieder Pastor Busch. Zurück zu Nehemia, also zuerst die Anbetung. Im Wort Gottes finden wir es manches Mal, dass Beter große Anliegen hatten, wirklich dringende Anliegen, die sie ihrem Gott sagen wollten, aber dann haben sie nicht sofort damit losgelegt, so wie Nehemia auch nicht. Nein, zuerst kam auch bei ihnen die Anbetung ihres Gottes. Und da erwähne ich nun einen Beter, ich habe mich für den einen entschieden, Wir finden ihn in 2. Könige 19, ab Vers 14, und zwar den König Hiskia. Der hatte einen Drohbrief bekommen vom assyrischen Herrscher. Ein Brief mit viel Hohn und Spott über Hiskias Gott und eine Drohung, dass es Juda über kurz oder lang so gehen würde wie Israel dem Nordreich, das zu der Zeit längst besiegt und weggeführt war, eben von diesem Feind, von den Assyrern. Also mit diesem Brief ging Hiskia in den Tempel und breitete ihn aus vor dem Herrn, so heißt es im Bibeltext. Und das finde ich ganz wunderbar. Das heißt, Herr, hier komme ich, ich bringe es dir. Und ich muss Ihnen sagen, und Sie werden mir vielleicht sagen, so habe ich es auch schon gemacht, ich habe das dem Hiskia schon manches Mal nachgemacht. Wenn ich eine Nachricht bekommen habe, brieflich oder mündlich, eine Nachricht, die mich erschreckt hat, die mich sehr ratlos gemacht hat. Es ist so hilfreich zu wissen, damit bin ich jetzt nicht allein gelassen. Zu dem darf ich jetzt gehen, der ein Meister ist im Helfen und der keine Ratlosigkeit und keine Hilflosigkeit kennt. Er sieht unsere Ratlosigkeit und unsere Hilflosigkeit, so kennt er sie, aber er selber, zu ihm gehört das gar nicht. Und wohl dem Menschen, der diese Adresse kennt. Vater, dann laufe ich zu dir nach Haus, schütte, und jetzt sage ich es zusammenfassend, schütte alles bei dir aus. So ähnlich heißt es in einem Schnitterlied, da wird es einzeln aufgezählt, was man alles ausschüttet. Man könnte es auch so sagen, Herr, ich schütte jetzt mein Herz bei dir aus, was mich jetzt belastet, was mich jetzt so ratlos sein lässt und hilflos. Ich schütte jetzt alles bei dir aus. Ist das nicht wunderbar, dass wir diese Möglichkeit haben? Und ich denke immer, wie leben denn die Menschen, die es nicht kennen und genauso erschrecken über manches, genauso Not haben, genauso hilflos sind. Hiskia hat diese Adresse gekannt und wir kennen sie auch. Die Stelle, an der wir sagen dürfen, was uns erschreckt hat, was uns Angst und Sorge bereitet. Nun könnte man doch wirklich denken, dass in dieser Situation des Hiskia unbedingt das Bitten und Flehen den Vorrang hat, haben muss in seinem Gebet. Alles andere konnte doch warten. Anbeten konnte er seinen Gott ein anderes Mal wieder. Jetzt war doch das Bitten dran. Es war eine brenzliche Situation, diese Drohung in diesem Brief. Aber nein, zuerst hat Hiskia Gott angebetet. Ich sagte es vorhin schon, und das war nun bei Hiskia genauso. Bei der Anbetung beschäftigt sich der Beter mit der Größe und Allmacht seines Gottes. Und das wird zur großen Ermutigung, den Herrn zu bitten und von dem Großes zu erwarten, der Großes tun kann und dem nichts unmöglich ist. So ist die Anbetung der Beginn des Gebetes. Anbetung ist vor allem zur Ehre Gottes, keine Frage. Aber es ist auch Glaubenshilfe und Gebetshilfe für den Beter. An dieser Stelle singen wir jetzt ein Lied. Es ist ein altes Lied, ein Choral von Hiller. Und er beginnt so, Gott, gib mir deinen Geist zum Beten. Ich liebe Choräle einfach sehr. Und jetzt singen wir einen. Im Gebet des Nehemia folgte auf die Anbetung das Bekennen der Schuld. Da lese ich jetzt die Verse 6b und 7. Ich bekenne dir, sagt Nehemia, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Nehemia hat Buße getan. Gott hatte Vergebung verheißen, das weiß er, wenn sein Volk Buße tut und zu ihm umkehren will. Und diese Verheißung nahm er jetzt in Anspruch, als er Sünde bekannte. Aber merken wir, Nehemia gebrauchte dabei das Wort wir. Wir haben gesündigt. Er hätte auch recht gehabt mit den Worten, sie haben gesündigt, die Vorfahren. Generationen vor ihm. Aber er hat sich identifiziert mit den Sünden der Menschen seines Volkes, die vor ihm gelebt und gesündigt hatten. Als das Gericht Gottes wegen der Sünde über das Volk hereinbrach, hat Nehemia noch gar nicht gelebt. Er ist in der Gefangenschaft geboren erst. Es wäre also einfach gewesen, zurückzuschauen und seinen Vorfahren die Schuld zu geben. Das Gegenteil vom sich identifizieren ist sich distanzieren. Ich war es doch nicht. Das waren andere. Aber Nehemia blickt in sein eigenes Herz und zählt sich zu den Sündern. Er bekennt die Sünden anderer, als ob es seine eigenen wären, weil er weiß, dass auch sein Leben nicht ohne Sünde ist. Wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gehandelt. Es hat mich so bewegt, dass er sich da so mit einschließt. Nehemia hat sich also nicht distanziert von der Schuld seines Volkes, sondern mit darunter gestellt Buße getan. Gott hat in seinem Wort zugesagt, dass er die Sünde vergibt und von aller Ungerechtigkeit reinigt, wenn ihm die Sünde gebracht wird, bekannt wird und darüber Buße getan, also Reue empfunden wird. Darum konnte Nehemia Gott bitten, seinem Volk zu vergeben und es wieder zu segnen. Es war ein demütiges Gebet, in dem Nehemia ganz klein war vor dem großen Gott. Ein hochmütiges Gebet wäre es gewesen, wenn Nehemia nur von den Sünden der anderen gesprochen hätte. Herr, vergib ihnen. Wir finden Bußgebete ja auch bei Daniel und bei Esra. Auch die haben nicht gebetet, Herr, vergib ihnen, denen, die da gesündigt haben. Sondern auch diese beiden haben gebetet, Herr, vergib uns. Da komme ich beim Thema Buße nun noch einmal auf das Weinen des Nehemia. Weinen wir manches Mal über unsere Sünde und über die Sünde anderer Menschen? Ein Ausleger sagt, in der Buße des Nehemia liegt wohl das Geheimnis des späteren Gelingens beim Wiederaufbau von Jerusalem. Der Satz war mir ganz wichtig. Ich sage ihn nochmal. In der Buße des Nehemia, weil er Buße getan hat, liegt wohl das Geheimnis des späteren Gelingens beim Wiederaufbau von Jerusalem. Nun, wer Buße tut, der bekennt ja damit auch, dass er ganz und gar auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen ist. Neues und Echtes beginnt eigentlich immer mit Buße und Umkehr. Und Gott antwortet darauf, das sehen wir auch im Buch Nehemia. Nun sahen wir bisher beim Gebet als erstes die Anbetung Gottes, dann die Buße, zu der die Bitte um Vergebung gehört. Und dann finden wir noch Nehemias Erwartung an Gott. Da lese ich nun die Verse 8. Denke daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich bis an das Ende der Erde auch wenn ich euch bis an das Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir, sie und dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Und dann das, was Nehemia erwartet: Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Entsprechend der Größe Gottes, die er bei der Anbetung angeschaut hat, sich bewusst gemacht hat, erbittet er nun Großes, Großes, das seinem großen Gott entspricht und das er von Gott jetzt braucht. Gott musste den Perserkönig vorbereiten auf Nehemias Bitten, die er dem König nennen musste. Es ging nicht ohne den König, wenn er nun tatsächlich in Jerusalem etwas unternehmen wollte. Herr, höre auf unser Flehen, lass es doch heute gelingen. Nehemia war ganz sicher, Gott wollte nicht, dass Jerusalem in Trümmern liegen bleibt, im elenden Zustand. Eine Stadt, deren Mauer in Trümmern liegt und zu der darum alle Feinde Zugang haben. Das will Gott nicht. Um seinen Willen auf der Erde ausführen zu können, braucht Gott Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Das wollte Nehemia nun. Aber er hatte diese großen Anliegen vor Gott. Er wusste, dass man vor dem persischen König nicht unaufgefordert erscheinen durfte und um etwas bitten gleich gar nicht. Aber er brauchte des Königs Ja, ohne dass nichts ging. Nehemia hat Gott um etwas Großes gebeten, das eigentlich unmöglich schien, denn in Esra 4, 17 bis 19 erfahren wir, dass derselbe König verboten hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Dann könnte man nun kapitulieren und sagen, nun, das ist klar, wir dürfen es nicht. Aber so hat Nehemia nicht aufgegeben, sondern Gott um Großes gebeten. Gott muss also nicht weniger tun, als das Herz des persischen Königs umlenken, damit aus diesem Nein ein Ja wurde. Nehemia konnte ja auch nicht einfach seine Stellung aufgeben und nach Jerusalem umziehen. Er war des Königs Mundschenk. Das war ein hoher und wichtiger Posten, dabei war sein Platz ja ganz nah beim König. Seine Aufgabe war umfassender, als ein Kind im Religionsunterricht einmal darüber sagte. Wir wiederholten damals, was sie schon in der vorausgehenden Stunde gehört hatten, und ich fragte, was war des Königs Beruf, was war des Nehemia Beruf? Was war sein Beruf? Und da sagt ein Schüler, er war der Vorsäufer beim König. Glauben Sie mir, dass ich den Ausdruck nicht benutzt habe in der Stunde, die vorausgegangen war. Also es war eine noch viel größere Aufgabe, als nur Vorsäufer zu sein. Mundschenk hat viel mehr beinhaltet. Also Nehemia musste eigentlich an diesem Platz bleiben und er konnte nicht einfach zum König kommen und sagen, ich muss jetzt was anderes tun. Er war bereit, die Last auf sich zu nehmen, diese Trümmerlast in Jerusalem. Herr, hier bin ich, sende mich. Aber alles, was zur Ausführung nötig ist, dafür bist du, Herr, zuständig. Du mit deinen vielen Möglichkeiten. Du, von dem schon der Abraham sagte, Gott kann. Gott kann. Wir finden in Nehemias Gebet noch eine Antwort auf die Frage, was sind die Voraussetzungen für echtes Gebet? Was sind Voraussetzungen für echtes Gebet? Das wird bei Nehemias Beten deutlich, dass er seinen Gott kennt, schon oft erfahren hat. Das hat sein Gebet in dieser konkreten Situation jetzt auch möglich gemacht. Nehemia beginnt ja nicht erst jetzt mit Gott zu leben und zu reden. Gebet ist für ihn das Normale, nicht das Außergewöhnliche und auch nicht der letzte Ausweg. Nichts anderes mehr hilft, dann beten wir. Eine wichtige Voraussetzung ist auch, dass der Beter mit seinem Herzen beteiligt ist. Dass zum Beispiel die Not der Menschen, für die er betet, auch seine Not geworden ist. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Ich mag das manchmal bei mir, wenn ich so meine Gebetslisten bete und vor dem Herrn die Namen nenne, dann muss ich mich manchmal ermahnen, dass ich wirklich jetzt mit ganzem Herzen dabei bin, dass es nicht nur so runterläuft. Also von ganzem Herzen beim Beten dabei sein, ist sicher eine wichtige Voraussetzung für ein echtes Gebet. Auch dieses, dass wir informiert sind über das, was wir dem Herrn nennen. Jemand sagte, aus der Bibel erfahren wir, wie wir beten sollen, aus der Zeitung erfahren wir, was wir beten sollen und aus den Nachrichten und aus vielerlei anderen Quellen. Informationen über die Not und das Leid der anderen brauchen wir zum Gebet. Und eine wichtige Voraussetzung ist natürlich auch, dass ich mir Zeit nehme. Also nicht nur so im Vorübergehen bete, als wäre es eine Nebensache und ich kann es dann abhaken. Bereit sein zum Dranbleiben und bereit zum Einsatz. Dann bin ich beim nächsten Punkt, unser Gottesbild und unser Gebet. Beim Beten wird sehr deutlich, was der Beter für ein Gottesbild hat. Und da ist die Anbetung so wichtig im Gebet, wo deutlich wird, wie Gott ist. Haben wir einen Herrn, von dem wir Großes erwarten können und dürfen, den wir ja geradezu ehren und anbeten? Wagen wir große Dinge, weil wir einen großen Gott haben? Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Wissen Sie, wie es weitergeht? Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben, manchmal. Gott freut sich, wenn wir Großes von ihm erwarten. Und das Bild, das ich von Gott habe, das bestimmt ja mein Gebet. Wir können nie groß genug denken von ihm, nie zu groß von ihm denken. Und je mehr wir in seinem Wort leben, umso mehr wird unser Gottesbild gesund. Nehemia erwartete Großes von Gott, weil er einen großen Gott hatte. Das war jetzt der lange zweite Teil. Nehemia betete mit den Unterpunkten. Der Aufbau des Gebetes, die Voraussetzungen für das Gebet und das Gottesbild beim Gebet. Und dann komme ich noch zu einem kurzen dritten Punkt, wirklich kurz. Viel Grund zum Beten. Das erste war gewesen, viel Grund zum Trauern. Das zweite, viel Grund zum Beten und jetzt viel Grund zum Bleiben. Beten ist mehr als ein Gebet. Das ist ein seltsamer Satz. Nicht wahr? Wir können so leben, dass das Reden mit unserem Herrn ein Tagesordnungspunkt unter vielen anderen ist, also ein Punkt, den man dann abhaken kann, für heute erledigt. Wir können als Christen aber auch das leben, was unser Herr meinte, als er ein Gleichnis erzählte darüber, dass die Seinen alle Zeit beten und nicht müde werden sollen, nicht nachlassen sollen. Das sagt er in Lukas 18. Und betet ohne Unterlass. Das schrieb Paulus den Christen in Thessalonich, 1. Thessalonich 5, 17. Und David sagt in einem Danklied, suchet sein Angesicht alle Zeit. Merken Sie diesen Unterschied zu dem Eingebet und Abhaken und für heute ist erledigt? Oder dieses alle Zeit in der Verbindung mit dem Herrn? Die Stelle von David ist 1. Chroniker 16, 11. Das heißt doch, dass wir in allem, was unseren Tag ausfüllt, in allem, was uns beschäftigt, mit ihm in Verbindung sind und das am Morgen des Tages vielleicht schon mit ihm festmachen für diesen Tag. Nahe bei dir, Herr, in allem, bei allem. Jesus sagte ja auch, bleibet in mir, in Johannes 15. Ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, was Pastor Moder dazu erzählt, in diesem Buch, in Bildern reden, zu diesem, den Tag durch mit dem Herrn. Ich weiß von einer alten, frommen Frau, die ein solcher Friedensmensch war, dass man sich fragte, worin ihr Geheimnis bestand. Sie antwortete ganz verwundert, ich habe gar kein Geheimnis. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wenn ich mich am Morgen wasche, dann sage ich, Herr Jesus, so wie ich mich jetzt mit Wasser wasche, so wasche du mich mit deinem Blute, dass ich gereinigt und bewahrt durch dein Blut in diesen Tag gehen kann. Und wenn ich mich anziehe, dann sage ich, Herr Jesus, so wie ich jetzt die Kleider anziehe, so ziehst du mich an mit dem Rock deiner Gerechtigkeit. Und wenn ich die Stube ausfege, dann sage ich, Herr Jesus, so wie ich jetzt die Stube ausfege, so fege du den Sauerteig des alten Wesens aus meinem Herzen aus. Und wenn ich das Feuer anmache, dann sage ich, Herr Jesus, so wie ich jetzt das Feuer anzünde, so zünde du in mir das Feuer deines Heiligen Geistes an. Und so mache ich es mit allem. Ich habe gar kein Geheimnis. Nicht wahr, sagt Pastor Modersohn, damit hat sie ihr Geheimnis verraten. Ihr Geheimnis war, sie betete stets. Machst du es auch so, fragt er dann noch. Viele Kinder Gottes machen einen Fehler. Sie beten wohl am Morgen, befehlen sich der Gnade Gottes an und bitten den Herrn um seine Leitung und dann gehen sie doch auf eigene Faust in das Tagewerk hinein. Nach etlichen Stunden kommt ihnen zum Bewusstsein, da bin ich aber ganz aus der Führung herausgeraten. Ich habe Briefe empfangen und geschrieben ohne Gebet. Ich habe mit meinen Kollegen und Kameraden gesprochen ohne Gebet. Ich habe Entscheidungen getroffen und Beschlüsse gefasst ohne Gebet. Kein Wunder, dass manches falsch wird, wenn man es ohne betende Verbindung mit dem Herrn tut. Dann beten wir noch und danken dir, lieber Herr, dass uns das Gebet geschenkt ist und dass du dich freust über unser Beten, über unser Reden mit dir. Und Herr, wie oft war es schon unsere sehr große Hilfe, dass wir zu dir laufen durften, dass wir dir alles sagen durften. Danke, lieber Herr, dass wir da nicht allein gelassen sind. Was hast du uns damit geschenkt? Und wir haben schon oft erlebt, dass du Gebete erhört hast. Und Herr, wir möchten dich darum bitten, hilf uns, dass wir wirklich Beter sind, dass uns das Beten wichtig ist, wichtiger als vieles andere, diese Gemeinschaft mit dir, wo du deinen Segen darauf legst. Herr, wenn wir viel in der Gemeinschaft mit dir leben, dann veränderst du auch manches bei uns und durch uns. Dafür danken wir dir. Wir danken dir, Herr, dass du die Kraft zum Beten gibst, dass du uns auch den Geist zum Beten schenkst. Und wir danken dir jetzt für dein Wort und dass du mitgehst in eine neue Woche hinein. Danke, dass wir mit dir gehen dürfen, mit dir reden dürfen, mit dir rechnen dürfen. Und wir wollen dich reden lassen. Danke, Herr. Amen. Ich möchte Ihnen gerne noch den Segen unseres Herrn zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr richte sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.